Hasse Hassel Podcast, Körper und Geist stemmen.
I have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.
Hallo meine lieben Hassel-Hörer und Hörerinnen. Herzlich willkommen zur neuen Folge mit der lieben Annike. Annike, schön, dass du hier bist. Schön, dass du extra aus Oldenburg hergekommen bist.
Ich freue mich, danke.
Unter anderem für die Aufnahme natürlich. Ja, heute soll es vor allem um die Thematik Leistungsdruck gehen. Aber bevor wir in die Thematik eintauchen, stell dich doch mal ganz kurz vor.
Ja, moin, ich bin Annike. Moin sagt man natürlich so bei uns im Norden. Und ich studiere Englisch und Religion auf Gymnasiallehramt und mache jetzt im Master noch einen Fachmaster dazu. Ökumene und Religion nennt sich der. Genau, und studiere das und macht mir Spaß.
Bist glücklich damit?
Ja, bin ich glücklich damit.
Wie kamst du dazu, dass du Lehramt...
Ich habe immer schon gemerkt, dass ich gerne mit Leuten arbeite und gerne vor Gruppen rede und auch Referate halte oder Sachen organisiere und so. Und habe auch gemerkt, dass ich den Schulraum sehr gut finde und und habe dann auch so die Anregung bekommen, möchtest du nicht vielleicht Lehramt machen, und hatte halt auch Bock auf verschiedene Fächer und dachte so, das ist doch die perfekte Kombination, dass ich was für Englisch und für Religion machen kann und auch noch mit Leuten arbeiten. Und ich hatte auch in der Schule eine relativ schwere Phase, wo mich LehrerInnen viel begleitet haben und wo ich dachte, das möchte ich gerne später auch machen. Also auch so seelsorgerisch ein bisschen, dass ich vielleicht was zurückgeben kann und für SchülerInnen später mal da sein kann.
Ja, also irgendwie ganz nah am Menschen sein und dem Menschen helfen und die Welt ein bisschen besser machen.
Hoffentlich, mal gucken.
Davon gehe ich aus. Man muss ja dazu sagen, wir kennen uns noch gar nicht so lange, seit Sommer, ich glaube es war im August. Dieses Jahr, letztes Jahr, 2021, in Rom haben wir uns kennengelernt und wir haben uns eigentlich fast so auf den ersten Moment sehr gut verstanden. Du bist ja auch ein sehr extrovertierter Typ, und was mich damals total fasziniert hat, wir hatten ein sehr anstrengendes Seminar, muss man dazu sagen, von früh bis abends, und du saßt meistens bis spät abends noch vorm Laptop, hast irgendwelche Berichte für dein Stipendium geschrieben und es war so nonstop, immer im Hustle-Modus, und ich war so, wow, okay, krass. Die Frau gibt richtig Power. Und ja, sag mal, bist du schon immer so ambitioniert?
Also ich glaube, es hat bei mir so in der Oberstufenphase angefangen. Davor habe ich das nie so richtig gemerkt. Also ich habe in der Grundschule das eigentlich so ein bisschen natürlich auch schon angefangen. Also ich hatte eine Freundin, mit der ich immer mich so ein bisschen gebettelt hat. Wer hat mehr Einsen auf dem Zeugnis, und haben wir uns immer verglichen. Also schon von früh an war irgendwie so der Anspruch da, irgendwie die Beste zu sein, ganz schrecklich. Und in der Oberstufe, wo es dann aber ernst wurde, ne, wo ich gemerkt habe, ich arbeite jetzt auf was hin, ich arbeite jetzt auf ein Abitur hin. Ich habe mir immer schon Ziele gesetzt. Also zum Beispiel an unserer Schule hat man so Eichennadeln verliehen bekommen, wenn man einen bestimmten Schnitt hatte, also wenn man eine Eins davor hatte. Und ich hatte dann immer das Ziel, diese Nadel zu bekommen, und am Ende dann irgendwie, dann kriegt man so eine ganz besondere Nadel, weil man immer eins bekommen hat. Und es waren immer so die kleinen Ziele, so ein Abischnitt, der so und so eine bestimmte Note hat. Natürlich auch ein bisschen mit den Geschwistern, vielleicht besser als die Schwestern, einen Abischnitt zu haben. Okay. Und es war tatsächlich schon immer so ein bisschen drin. Und dann ist es ab Oberstufe...
Hat sich das so weiterentwickelt.
Ja.
Das Schlimme bei solchen Sachen finde ich immer, wenn man dann einmal diese Nadel nicht bekommt, das ist richtig einschneidend, das Erlebnis. Und du denkst nicht mehr dran, wie oft du sie vorher schon bekommen hattest.
Ja.
Das finde ich immer der ganz große Nachteil bei solchen Sanktionen beziehungsweise solchen Mitteln der Belohnung. Würdest du das als Lehrerin später auch so machen mit solchen Nadeln? So ganz direkt gefragt?
Das ist eine wirklich schwere Frage. Ja. Also ich merke schon, dass es auch wichtig ist, Engagement zu belohnen. Unser Schulsystem ist dann nochmal eine ganz andere große Frage. Also welche Bedeutung haben Noten? Brauchen wir Noten auch, um Leistung darzustellen? Das Wichtige ist halt für mich dann zu betonen, auch in der Unterhaltung und in dem, wie ich mit den Schülerinnen und Schülern umgehe, zu zeigen, dass diese Noten nicht ihren Wert bestimmen.
Ja.
Ich finde ein Belohnungssystem an sich gut, aber das ist alles sehr komplex. Ich denke schon, aber dann auch das Ganze in den Blick zu nehmen. Also, dass man auch andere Leistungen wertet und nicht nur Schulnoten, sondern dass man auch vielleicht das wertschätzt, wenn jemand toll im Sport ist oder wenn jemand gut in Kunst ist oder so, sondern es halt nicht nur die Leistungen sein müssen oder Sozialverhalten vielleicht auch.
Genau, das soziale Engagement wird
ja
meistens gar nicht gewertschätzt, was aber auch sehr viel Zeit auch einfach in Anspruch nimmt, dass das dann quasi nicht zählt. Hast du nach dem Abi gleich angefangen zu studieren?
Nee, also ich wollte direkt anfangen zu studieren.
Hätte ich jetzt auch so eingeschätzt, ne? So.
Ja, natürlich, weil ich dachte, gerade in der Lebenslauf.
Vollgas.
Genau. Also ich war tatsächlich auch schon eingeschrieben, direkt nach, als ich mit dem Abi fertig war, habe ich mich einschreiben lassen an der Uni, hatte auch schon einen Wohnheimsplatz, hatte ich alles gut durchgeplant. Mhm. Ich habe dann aber den Sommer, was wollte ich doch noch machen? Und ich bin dann nach Tézé gegangen. Tézé, das ist so eine Art Kloster, eine Jugendbegegnungsstätte auch mittlerweile geworden, wo Tausende von jungen Leuten aus der ganzen Welt und von verschiedenen religiösen Konfessionen hinkommen, meist so für eine Woche und gemeinsam beten, arbeiten, Begegnungen schaffen. Und da kann man flexibel lang bleiben, als Permanent wird das genannt, also so ein freiwilliger Helfer. Und ich war dann den Sommer über und wusste, ja, ich kehre dann zurück und fange an zu studieren, habe dann aber da gemerkt, wie wertvoll diese Erfahrungen waren, die nicht nur Uni und nicht nur Noten und nicht nur Ergebnisse zeigen, sondern auch ja in Interaktion zu sein mit anderen Leuten, und habe dann mich entschieden, noch länger da zu bleiben und das noch zu verlängern, was für mich sehr schwierig war, gerade auch das meinen Eltern zu beichten, ja, und zu sagen, Leute, ich fange doch nicht sofort an zu studieren, sondern ich warte noch mal ein Jahr. Aber schlussendlich war das eine richtig gute Entscheidung, dass ich das noch gemacht habe, und ich habe so viel mehr gelernt, was ich nicht hätte lernen können in Schule oder Uni oder solchen Systemen.
Was zum Beispiel?
Zum Beispiel Verantwortung abzugeben. Also ich habe in der großen Küche ganz viel gearbeitet, kann man sich vorstellen, für 5.000, 6.000 Leute zu kochen ist viel Arbeit.
Ja, viel Essen muss man da wahrscheinlich zubereiten.
Ja, so richtig mit so Ruderboot-Dingern wird dann da umgerührt.
Da wird die Muskulatur gut durchgesteuert. Ja, genau.
Und ich habe dann immer Meal Prep gemacht. Also das heißt, man berechnet, wie viele Leute sind da, wie viele Leute passen auf wie viele Nudeltüten passen in wie viele Kartons, wie viele Kartons sind in die Kochtöpfe. Und da habe ich es vorher ausgerechnet, hatte dann ein Team, das dann diese Nudelsäcke da reingepackt hat zum Beispiel. Und da musste ich halt drauf vertrauen. Am liebsten hätte ich immer geguckt, haben die wirklich die richtige Anzahl gemacht? Hätte wirklich am liebsten durchgezählt,
ja,
und so alles kontrolliert. Das ist so ein bisschen so ein Tick von mir, auch mit Perfektionismus verbunden natürlich.
Können wir später nochmal drauf eingehen, auch alles durchstrukturiert zu planen. Und genau, dadurch ergibt sich ja auch nochmal ein größeres Stress.
Ja.
Risiko und ja, können wir später nochmal drauf eingehen. Genau, ja. Wahrscheinlich hast du es zeitlich nicht geschafft, alles nachzuschauen, oder?
Genau, und ich habe dann gemerkt, das geht gar nicht. Ich hatte da 11, 12, 13 Leute in meinem Team und habe dann gemerkt, ich kann nicht das überprüfen, und habe dann aber gemerkt, die machen das super geil. Die wollen auch alle, die sind genauso, denen ist es genauso wichtig wie mir, dass sie das schaffen, und dem einfach zu vertrauen und da so ein bisschen was abzugeben. Zum Beispiel das habe ich halt dann so ein bisschen gelernt, so ein bisschen zwischenmenschliche Interaktionsmuster, die besser und hilfreicher sind.
Irgendwie auch so ein bisschen lockerer zu werden und auch zu merken, okay, andere Menschen nehmen das vielleicht auch so ambitioniert, und es ist auch gar nicht schlimm, wenn mal was schief geht.
Ja.
Da lernt man ja dann auch, okay, man kann nicht immer alles durchplanen, planen, sondern viel wichtiger ist, dass man auch flexibel ist, wenn mal was schief geht.
Ja. Außer zu wenige Nudeln sind da, dann ist es schon dramatisch. Dann sind alle sehr hungrig und dann gibt es Stress.
Oh, dann kommen die Hangry-Leute, dann wird's passiv-aggressiv, NTC. Beten nicht mehr. Und was noch so zum Beispiel, hast du auch gemerkt, so dieses Spirituelle gibt dir sehr viel Beruhigung?
Schon. Also die Tézé-Gebete, vielleicht kennen ja manche Leute auch so gerade diese Tézé-Gesänge, so dieses Laudato Omnes Gentis und Bless the Lord und so kennt man vielleicht. Das sind ja so meditative... Komm mal kurz.
Es geht so Laudato.
Genau. So meditative Gesänge. Ja, schon auch. Aber gar nicht, das war nicht tatsächlich der Hauptpunkt. Nee.
Gar nicht. Denkt man aber als erstes eigentlich,
ne? Ja, aber es war mehr so das Miteinander.
Und die Lebenspraxis ganz
genau.
Viel.
Genau. Oder auch für das Miteinanderleben von verschiedenen Nationen und Konfessionen. Da habe ich so meine Leidenschaft auch zur Ökumene, also dass verschiedene Konfessionen alle zusammenkommen und zusammen leben können. Das ist so mein Leidenschaftspunkt da gewesen. Aber Spiritualität tatsächlich gar nicht so. Nee.
Das ist echt sehr interessant. Mit wie vielen anderen Nationen warst du da? Habt ihr zusammen gewohnt oder wie darf man sich das vorstellen?
Genau, die freiwilligen HelferInnen wohnen zusammen, also natürlich nach Geschlechtern getrennt. ich habe dann, also man kann eigentlich die Internationalität ganz gut an meinem Zimmer darstellen. Also wir waren 4 Mädels. Eine aus Argentinien, eine aus Laos, eine aus Ägypten und dann hatte ich dazu. Und so vielfältig war das dann auch. Und das war unglaublich toll, so die verschiedenen, auch wie man miteinander umgeht, was für eine Lebensfreude für manche Leute an den Tag bringen, was für auch politische Themen und auch ethische Aspekte und so, was man dann diskutieren kann und gemeinsam aber trotzdem leben kann, weil es sind alle Menschen und duschen und essen und zusammen und es war total cool. Ja.
Ich finde, da lernt man auch ganz viel von anderen Konfessionen und anderen Menschen. Das ist ja auch das erste Mal wahrscheinlich gewesen, dass du alleine von zu Hause mal so richtig mit Distanz weg gewesen bist, oder?
Ja, doch schon. Also wir sind immer viel gereist und ich habe auch schon viele Mal alleine gemacht, aber es war das erste Mal über eine längere Zeit.
So richtig weg und richtig auf dich alleine gestellt. Mhm. Und ich finde, da lernt man auch über sich selbst nochmal ganz viel. Ich habe es in meinem Auslandsjahr auch gemerkt. Deswegen jetzt so an alle da draußen, ich würde es jedem empfehlen nach dem Abitur, weil es ist das Beste, was du machen kannst. Die ersten 2 Monate sind vielleicht ein bisschen hart, aber also man lernt ganz, ganz viel über sich selbst und ganz, ganz viel über andere Menschen und es ist so gewinnbringend für das spätere eigene Leben, weil du kommst ja ganz anders nach diesem Jahr irgendwie wieder raus und merkst, okay, ich weiß jetzt irgendwie auch, wo meine Stärken und Schwächen liegen und was ich irgendwie gewinnbringend bieten kann oder auch nicht und was ich irgendwie, was mir sehr, sehr schwer fällt vor allem auch. Und ja, gab es so einsame, schwere Momente in deinem Jahr in Tennessee?
Tatsächlich nicht wirklich.
Wow, okay.
Also,
das ist eine gute
vielleicht
Quote.
Ist das auch der positive Rückblick und ich habe die negativen Sachen verdrängt. Natürlich war es manchmal nicht einfach, es war auch relativ viel anstrengend, viel zu arbeiten und so. Aber ich kann mich jetzt an nichts spezifisch
erinnern. Das ist ja schon das beste Beispiel eigentlich, dass man sowas machen sollte. Ja, und dann bist du nach dem Jahr wahrscheinlich zurückgekommen und hast dann angefangen zu studieren.
Genau, ich habe eine Zeit lang noch bei Burger King gearbeitet, an der Kasse.
Mal was ganz anderes.
Ja, was ganz anderes. und
ganz nah am Menschen.
Ja, genau, ganz nah am Menschen. Ja, man merkt auch nochmal ganz andere menschliche Interaktionen hat man da. und habe eine Zeit lang auch dann noch Hebräisch gelernt, schon mal vor dem Studium, damit ich das schon mal weg hatte. Und
sehr ambitioniert. Da kam wieder der Leistungsdruck. Ja. Und kann nicht einfach nur bei Burger King arbeiten.
Obwohl das auch mal sein muss.
Ja, stimmt. Und dann hast du irgendwie gemerkt, jetzt kommt das alles wieder in Fahrt mit Studium. Mhm. Du hast ja dann auch ein Stipendium bekommen.
Genau.
Gleich am Anfang oder vorm Abitur?
Ich hatte mich auf eins beworben, direkt nach dem Abi. Und da bin ich tatsächlich auf der Warteliste gelandet. Ich war auch die Erste, die noch nicht im 0. Semester war auf diesem Anfängerseminar sozusagen. Und also sie haben mich nicht abgelehnt, sondern sie haben halt gesagt, okay, wenn noch andere Leute abspringen, dann kriegst du halt das Stipendium. Mhm. Und hat dann natürlich nicht geklappt, weil wer lehnt ein Stipendium ab? Und dann dachte ich halt, okay, das war ja schon so ein bisschen so ein Hit, dass ich dachte, okay, soll ich es nochmal probieren. Wurde aber von meiner Schule noch für ein anderes Stipendium vorgeschlagen, was auch ein bisschen schwierig war, weil es nämlich da hieß, ich hatte jetzt kein 1-0er-Abi, aber schon ein sehr gutes. Mhm. Und also 1-2, das ist ja sehr nah dran.
Ja, definitiv, also ja.
Aber meinte halt meine Schule, nee, wenn du nicht 1-0 hast, dann kriegst du kein Stipendium, kannst es vergessen. Und habe halt viel soziales Engagement gehabt und dann dachte ich, okay, toll, da muss ich da gar nicht hingehen. Das andere habe ich auch schon nicht bekommen. Dachte dann, okay, gehst mal hin, probierst es mal und dann ist tatsächlich was geworden. Und das ist schon cool.
Es ist richtig cool, aber es hängt auch einiges mit dran, ne?
Ja.
Mein erste Assoziation war ja auch, wow, okay, Stipendium, Geld, oh, richtig geil. Aber dann habe ich dich, also hast du mir auch einiges erzählt in Rom und du hast ja vor allem in Rom auch immer noch diese Berichte schreiben müssen. Mhm. Und man hat auch schon großen Leistungsdruck einherschwingend mit so einem Stipendium, oder?
Genau, das Ding ist, bei dem Stipendium, in dem ich bin, muss man einmal während des Studiums einen sogenannten Antrag auf Weiterförderung einreichen, wo du all deine Noten angibst und abgeben musst.
Alle.
Und dann musst du halt unter den besten 10% der Studierenden deines Studiengangs sein. Und das war schon ein Druck. Also ab dem ersten Semester dachte ich, okay, alles Note muss. Zählt. Ich meine, ich habe den ja sowieso schon gehabt, den Leistungsdruck.
Ja.
Das hat es nur noch mal vermehrt, ne? Und dann habe ich wirklich noch mal mehr extremer halt diese Mentalität entwickelt. So entweder ich schreibe eine 1-0 oder ich bin selber eine 0.
Ja. Und das ist richtig. Schon allein der Spruch ist ja sehr, sehr krass jetzt so im Nachhinein. Und gab es so einen Punkt, wo du gemerkt hast, jetzt muss ich irgendwas anders machen, sonst drehe ich hier durch?
Also es war während Corona tatsächlich. Also als man viel zu Hause saß, ich wohne auch alleine und das Leben hat sich ja nur noch um Uni gedreht. Also von morgens bis abends, es gab kein Wochenende, es gab keine Nacht, es gab keinen Tag, sondern es gab irgendwie nur noch Uni so ungefähr. Uni und Schlafen und vielleicht ein bisschen was essen oder was auch immer. Ja. Und da habe ich gemerkt, okay, das geht nicht, weil ich habe die ganze Zeit nur meine Noten vor Augen gehabt. Ich habe die ganze Zeit nur darauf hingewiesen, ich habe andere mal auf meinen Notendurchschnitt geguckt und habe die ganze Zeit gedacht, okay, ich muss das schaffen, ich muss dies schaffen. Habe in der Zeit auch noch entdeckt, dass es eine besondere Auszeichnung gibt, wenn man unter 1-1 ist und dachte, das muss ich auf jeden Fall erreichen für meine Bachelor-Note und so. Und dann gab es einen Moment, wo ich eine Hausarbeit wieder bekommen habe, die immer noch sehr gut war. Also ich glaube, es war eine 1,3. Und ich bin so zusammengebrochen, weil das war eine Zeit, wo ich viele Hausarbeiten geschrieben habe, mhm, und habe wirklich in dem Büro von meinem Prof angefangen zu weinen, wofür ich mich jetzt richtig schäme. Aber es war halt einfach ein menschlicher Moment, wo ich mich so darüber geärgert habe, über dieses Feedback, was auch alles berechtigt war. Und dachte, das ist doch nicht in Ordnung. Ich kann doch jetzt hier nicht wegen einer 1,3 in diesem Büro sitzen und heulen. Das ist doch nicht in Ordnung. So, muss ich doch irgendwas ändern. Und habe dann viel mit Leuten geredet, auch ein bisschen mit meinem Pastor, und habe mich dann entschieden, dass ich zum psychologischen Beratungsservice unserer Uni gehe. Da können ja alle, gibt es wahrscheinlich an allen Unis, glaube ich.
Genau, heißt halt immer unterschiedlich, aber ich glaube, genau. Beratungsservice heißt es theoretisch immer.
Ist ja kostenlos, genau. Also da kann man immer hingehen. Und ich dachte aber, wie alle anderen wahrscheinlich auch, wie das so viel, man denkt viel.
Zum Psycho, ne?
Genau. Ja. Ich habe doch nicht so große Probleme.
Ja.
Das ist doch nicht angemessen, dass ich da hingehe. Und habe ich erst ein bisschen gewehrt, dachte ich, mach's doch einfach. Und habe dann ein paar Sitzungen gehabt und es war unglaublich gut und unglaublich hilfreich, da mal drüber zu reden, das so ein bisschen anzugehen.
Revue passieren zu lassen. Mhm. Haben die dir bestimmte Tipps gegeben oder?
Einerseits, ich mache viel in meinem Leben. Ich mache eigentlich nur Sachen, wo ich das Gefühl habe, ich kann das auch auf meinem Lebenslauf schreiben. Also alles irgendwie an Engagement, was gut aussieht am Ende. Ich habe das
noch
Gefühl,
eine Podcast-Folge.
Ich habe das Gefühl, das muss alles, also ne, dass ich das denke,
mein Report, irgendwie keine sinnlosen Sachen.
Der Lebenslauf muss immer länger sein. Es kann alles nur irgendein Engagement sein, was auch immer. Mhm. Und die hat gesagt, nee, du musst mal was machen, was nicht Leistung ist, was du nicht auf deinen Lebenslauf schreiben kannst. Und habe ich angefangen, tatsächlich Sport zu machen, bin laufen gegangen. Ich habe auch wieder angefangen zu reiten. Ich bin früher ganz viel geritten in meiner Kindheit. Mhm. Und das sind halt beide Sachen, die kann ich nicht auf meinen Lebenslauf schreiben, aber die machen mir total, also die helfen mir loszulassen. Und das war sehr hilfreich, da schon mal so andere Aktivitäten zu haben. Und das ist so eine Sache, die ich gerne allen mitgeben würde, weil das mir am allermeisten geholfen hat. Der Psychologe, den ich da hatte, der macht ganz viel mit so Aktionen, also dass man Aufgaben bekommt am Ende jeder Sitzung, die man dann erledigen muss, die man machen muss. Und eine Sache, die fand ich unglaublich gut, also die könnt ihr gerne auch mal probieren mit euren Freunden und Bekannten. Da habe ich meine Freunde gefragt und darum gebeten, jeder sollte einen Brief schreiben an mich. Und da sollten sie bestimmte Sachen reinschreiben, also was sie finden, wie sie mich wahrnehmen, was ich besonders gut kann, was mich ausmacht. Und all diese waren so Leitfragen, die sie dann schreiben sollten. Und dann habe ich diese Briefe bekommen und sollte die durchlesen. Und dann eine Blumenwiese malen, wo ich dann Adjektive rausnehme aus diesen Briefen, die positiv über mich waren und sozusagen für mich reflektieren, was wurde denn da über mich gesagt.
Ja.
Und diese Blumenwiese am Ende, die gucke ich mir ganz gerne immer noch an, um so ein bisschen mir zu zeigen, ey, ich bin mehr als mein Notenspiegel, sondern ich habe auch andere Qualitäten. Und allein diese Briefe lese ich ganz gerne nochmal irgendwie abends mir durch. Ist total schön, was in der Hand zu haben.
Ja.
Also es ist eine coole Aktion, wenn ihr da mal Bock drauf habt mit euren Freunden oder Familien. Es ist eine schöne Sache.
Es klingt auf jeden Fall auch nach einer schönen Sache. Vor allem merkt man da auch wieder, der Wert des Menschen ist ja nicht nur von Leistung abhängig oder von Werken, sondern eben auch von Sachen, die du gerade vielleicht machst, weil du sie fühlst, weil du dich gut dabei fühlst und nicht, weil es irgendwie auf den Lebenslauf gehört oder... Ja, und das reflektierst du dann ja auch als Mensch irgendwie in dem, was du bist. Ich meine, was bist du denn noch, wenn du jetzt zum Beispiel gesundheitlich mal nicht mehr gerade lernen kannst oder so? Es kann ja auch nicht sein, dass du dann nichts mehr bist.
Ja, genau. Na, das Problem ist ja auch, dass wir immer nur die positiven Dinge sehen. Also wenn du in einem Seminar sitzt, dann siehst du die Person, die engagiert ist. Wenn du, weiß ich nicht, wenn du auf Social Media ist das beste Beispiel. Du siehst doch nur, also heutzutage leben wir halt, ich glaube, wir leben halt in einer Welt, wo du ja nur das Positive von dir präsentierst, wo darüber geredet wird, was alles toll ist und was du erreicht hast und postest nur deine schönsten Bilder und redest nur von deinen besten Ereignissen und so. Oder wenn du in einem Seminar sitzt, siehst du nur die schlaue Streberin oder was auch immer. Aber man redet ja nie darüber, man hört nie darüber, was für Leidensgeschichten dahinter sind. Das ist ja nur das the tip of the iceberg, den wir sehen bei anderen Leuten. Was da sonst noch an Selbstzweifel und Problemen in der Familie oder Problemen im Alltag oder auch für eine kämpferische Geschichte vielleicht dahinter ist, das sehen wir alles nicht. Wir sehen nur die Ergebnisse und wenn man sich da so vergleicht immer nur, was soll dann passieren? Also mehr aufrichtige Unterhaltung und vielleicht auch mal unsere Vulnerabilität, so unsere Verletzlichkeit rauszulassen, wäre vielleicht auch mal ein bisschen wichtig.
Dass man ein bisschen mehr Emotionen zeigt und vielleicht auch irgendwie nicht versucht, sich immer ins beste Licht zu stellen, sondern auch mal sagen, ey, ich bin auch nicht perfekt. Mhm. Und das, was ich gerade mache, gut zu machen, das war auch ein langer Weg dahin. Und mhm. mir wurde es auch nicht geschenkt. Es ist halt ein schmaler Grat, finde ich, immer zwischen, ja, ich möchte Leistung zeigen und das macht mir auch extrem Spaß. Und das ist ja auch schön, wenn du dann die Leistung erreichst und immer so Step by Step. Es ist ja auch Progression. Aber man muss sich immer wieder zurückrufen, es war heute kein verlorener Tag, wenn ich nichts für die Uni gemacht habe. Oder wenn ich mal ganz andere Dinge gemacht habe, wo mir aber das Herz bei aufgegangen ist. Was ich immer da wichtig finde, ist irgendwie, dass du deine sozialen Beziehungen weiter pflegst, wie Freunde, Liebe. Und dass du dabei dann auch nicht vergisst, ich mache jetzt einfach mal das, worauf ich Lust habe. Irgendwie und nicht, oh, ich muss jetzt für die Uni heute das für Freitag lesen, obwohl ich noch 4 Tage Zeit habe. Und ach, das Buch, das kletter ich noch durch. Und oh, es ist noch 20 Uhr, es ist ja erst, ich kann eigentlich noch 2 Stunden für meinen Prof arbeiten. Ich muss jetzt hier nicht im Bett rumliegen. Und dass man sich irgendwie in dem Moment sagt, ja, ich kann jetzt auch einfach mal nichts machen.
Ja.
Es ist auch völlig okay. Und es war kein schlechter Tag, wenn ich mal irgendwie nicht 100% gegeben habe.
Mhm.
Weil es sind ja auch immer alles so schöne Sprüche, oh, Vollgas, 100%, voller Fokus, Ambition.
Ja.
Es gibt nur ein Gas und das ist Vollgas. aber es ist voll okay, irgendwie auch mal einen Schritt sich zurückzunehmen. Ne?
Ja.
Und das ist aber gar nicht so leicht, weil oftmals verliert man manchmal ja auch soziale Beziehungen durch den Stress, weil viele dann sagen, oh nee, du hast ja eh nie Zeit. Ich brauche dich eigentlich gar nicht mehr zu fragen.
Story of my life.
das waren bei mir so Momente, wo ich gemerkt habe, ich muss irgendwie was ändern. Und ich finde, das ist auch ein ganz ekliges Gefühl, wenn du innerlich so durchratterst.
Mhm.
Du merkst, ich komme nicht mehr zur Ruhe und du hast im Kopf, oh, ich muss heute das noch machen und das und das und das. Und ich komme eigentlich gar nicht mehr klar. Und das ist, also ich finde, das sind schon ganz schwerwiegende Anzeichen, wo du merkst, ich muss irgendwas ändern.
Mhm.
Auch wenn es schwerfällt, es sind auch immer lange Schritte zu sagen, nein, ich schaffe das nicht. Aber es sind sehr wichtige Schritte, die, glaube ich, im Nachhinein auch sehr gut tun. Und da, wie du es eben schon gesagt hast, ist es, glaube ich, auch das Beste, sich mit anderen Leuten drüber zu unterhalten. Was würdest du denn machen, wenn du an meiner Stelle wärst? Was würdest du kürzen? Was würdest du irgendwie besser machen? Und wie würdest du auch lockerer sein? Den nächsten Schritt finde ich auch mit der Durchgeplantheit. Ich bin da auch ganz schlimm. Ich plane dann immer so, oh, ich muss heute noch putzen, ich muss das noch lesen, das noch lesen, das noch lesen und später noch das machen. Und oftmals kommt ja auch was dazwischen, was du gar nicht planen kannst. Und dann drehst du innerlich so durch und merkst so, Alter, mein ganzer Plan geht jetzt überhaupt nicht mehr auf. Und da wirst du innerlich so richtig unruhig. Und das, ich finde das ein ganz ekliges Gefühl.
Ja, ja.
Aber ich finde, man kann damit arbeiten, wo man merkt, okay, dann mache ich das heute halt einfach nicht mehr. Und das fand ich so lustig. Ich habe mich mit meiner Professorin von praktischer Theologie auch mal drüber unterhalten. Sie meinte, Frau Weigel, Sie müssen nicht immer jedes Buch lesen, zu jeder Vorlesung. Wenn Ihnen das Buch überhaupt nichts bringt, dann lesen Sie einfach die paar Zeilen am Anfang, bisschen in der Mitte, ein bisschen am Ende, dann haben Sie das in 10 Minuten erledigt und machen lieber, lesen irgendwas anderes oder gehen einfach mal zum Sport und Sie müssen nicht immer bis 24 Uhr da sitzen oder 23 Uhr. Ist auch vollkommen okay, wenn Ihnen das Buch mal nichts gibt und das war für mich so ein richtiger Mindset-Dreher, weil ich gemerkt habe, okay, ich darf auch mal irgendwie die Seiten nicht lesen.
Mhm.
Und das ist aber für mich ganz wahrscheinlich für dich auch, für alle, ganz viele, die ich kenne, weil man sich so denkt, oh, jetzt gebe ich aber nur noch 90% oder nur noch 80% und irgendwie passt das gar nicht zu meiner Art, zu der ambitionierten Art, die ich ja auch darstelle, das jetzt einfach mal nicht zu lesen. Aber dann habe ich so oft gemerkt im Seminar, meistens kann ich viel bessere Beiträge liefern, ob ich das Buch gelesen habe. Du checkst es ja manchmal auch einfach nicht, ne?
Mhm.
Denkst dir so, ja, okay, pff, 2 Stunden gespart an Lebenszeit, ne? Und das war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ja, man kann es auch irgendwie ein bisschen lockerer angehen und vielleicht mal irgendwie auch sich Tage planen, wo man einfach mal wegfährt, einfach mal irgendwie an See fährt und einfach mal wirklich nichts für die Uni mitnimmt. Auch wenn man immer irgendwo was dabei hat. Aber
das geht.
Na, irgendwo habe ich immer was dabei im Rucksack. Weniger mitnimmt.
Ja, das einfach liegen lassen.
Ja, genau.
Mhm.
Nur fürs Gewissen mitnehmen. Aber es ist irgendwie ein ganz langer Weg, finde ich auch,
ja,
der täglichen Reflexion.
Ja, und auch eine Übung der Wertschätzung. Also es ist ja die Sache, worauf schaue ich? Das Problem ist, was ich ja auch schon so ein bisschen beschrieben habe mit dem, wo es bei mir angefangen hat in der Schulzeit, wenn man was schafft, hat man immer sofort das nächste Ziel vor Augen. Also, weiß ich nicht, ich habe jetzt meine Bachelorarbeit geschafft und denke jetzt, okay, gut, jetzt das nächste Ziel. Jetzt muss ich eine geile Masternote schaffen. Und du guckst gar nicht zurück oder schaust gar nicht auf das, was du schon erreicht hast und wertschätzt das und denkst, boah, geil, ich habe das jetzt geschafft. Und was du vorhin auch erwähnt hattest, man sieht dann immer mehr nur die schlechten Dinge. Zum Beispiel bei meiner Bachelorarbeit jetzt wieder, hätte gar nicht besser sein können, die Note. Aber natürlich kriegt man im Feedback ja auch ein paar Punkte, die man hätte verbessern können. Und ich habe mich die ganze Zeit nur über diese 2-3 kleinen Punkte geärgert. Und ich hätte nicht viel besser machen. Geht ja gar nicht. Ja. Also ich hätte keine bessere Note haben können. Es ist ja auch einfach
menschlich, nicht immer alles perfekt zu machen.
Genau, aber trotzdem freue ich mich nicht darüber, was ich geschafft habe. Sondern entweder ich ärgere mich über das, was negativ war, oder ich habe schon mein nächstes Ziel. Oder, und das ist ja auch ein ganz typisches Symptom, was bei vielen verbreitet ist, dieses typische Imposter. Dass ich das Gefühl habe, irgendwann wird irgendjemand merken, dass es alles nur Glück war oder dass ich das irgendwie alles nur durch Zufall bekommen habe. Oder ich habe das doch gar nicht verdient und ich schaffe das doch gar nicht. Und da helfen wahrscheinlich auch einfach andere. Wie mit den Briefen. Also, dass da jemand auf dich zukommt und dir sagt, hey, voll geil, ey, du hast es geschafft und schau doch mal, was du geschafft hast. Und wir gehen jetzt mal ins Meer und du lässt deine Uni-Sachen hier, was auch immer. Ja.
Und ich mag dich auch so und deine Art und nicht, weil du das immer machst und das immer machst. Und ist ja auch sehr tief christlich. Das hat Luther ja eigentlich schon immer angemerkt, dass wir auch unabhängig von unseren Werken auch tolle Menschen sein können und nicht durch unsere Werke uns weiter hocharbeiten müssen. Klar, ich finde zum einen, das hat er auch garantiert so gemeint, es wurde dann immer nur so weitergegeben, es ist auch wichtig, gute Werke zu tun, aber es ist nicht alles. Und es ist nicht allein das, was dich definiert als Mensch.
Ja, und der Glaube finde ich da auch einen wichtigen Aspekt. Mhm. Also es ist ja die christliche Botschaft zu sagen, wir sind angenommen, so wie wir sind. Und egal, was auf meinem Zeugnis steht und egal, ob ich ein Stipendium habe oder ob ich jetzt hier das nächste Engagement habe, sondern es zählt das, was in meinem Herzen ist und was in meinem Geist ist. Und einfach nur, weil ich ein Mensch bin, bin ich angenommen und geliebt, bevor ich irgendwas gemacht habe, bevor ich aus dem Mutterleib gekommen bin, sozusagen, war ich schon angenommen und bin wertvoll von Grund auf, als Ebenbild Gottes sozusagen, ne? Und muss nichts machen und muss nichts tun. Und das anzunehmen ist natürlich super schwierig, klar. Also zu denken, einfach so geliebt, was? Muss ich dafür nichts geben?
Ich bin gut so, wie ich bin.
Hä? Ne? Weil wir ja immer, auch in der Gesellschaft, man muss sich immer verbessern, du musst mehr das kriegen, du musst weniger wiegen, du musst
besser aussehen. Ja. Du gehst ja nicht einfach so raus und denkst so, ich habe heute nicht in den Spiegel geguckt. Guckst, was du anhast, irgendwie, was du machst, und das stimmt. Es ist auch viel in der Gesellschaft natürlich, weil alle so perfekt sein wollen, aber irgendwie auch, wir sind ja alle unperfekt. Und das ist ja auch irgendwie das Schöne. Mhm. Aber wie du es auch sagtest, das pusht sich wahrscheinlich nochmal zusätzlich hoch durch Social Media und Freunde wahrscheinlich auch. Ehrlich, wie du es auch schon gesagt hast, dass man sich auch verletzbar zeigt und ehrliche Freunde in seiner Umgebung hat, wo man auch weiß, ey, ich kann da jetzt auch mal irgendwie ungeschminkt hingehen oder irgendwie komplett zerstört nach dem Sport. Und ich kann mich auch so zeigen, weil ich bin genauso ein Mensch wie du auch. Und ich kann vielleicht auch meinen Tränen vor dir ausbrechen und ich muss nicht immer perfekt sein. Mhm. Dass man da auch irgendwie seine Schwächen zeigt und seine Bedenken und das, was einem wirklich auf dem Herzen liegt. Ne?
Und auch nicht unbedingt nur vor Freunden. Also ich finde es auch voll wichtig, das vor anderen zu machen. Ja. Das ist natürlich nochmal deutlich schwieriger, also jetzt vor irgendwelchen fremden Leuten. Aber das habe ich auch in der Schulzeit gelernt, in der Phase, wo da habe ich viel auch angefangen zu weinen im Unterricht. Mhm. Und das ist ja so, Emotionen zu zeigen, ist ja was wir, wo du denkst, ey, nee, halt das zurück, mach das zu Hause. Und dann irgendwann habe ich aber gelernt, ey, ist jetzt voll in Ordnung. Und habe dann auch mit anderen dann auch Verknüpfungen geschafft und dass man sich besser und ehrlicher begegnet ist, weil man merkt, die anderen haben auch einfach Emotionen und fühlen sich so. Und dann zu zeigen, es ist okay, verletzlich zu sein. Egal, wer du bist und welches Geschlecht du hast auch und so, ne?
Ich habe das auch mal gelesen, da stand, Tränen reinigen die Seele, und das fand ich so berührend irgendwie und ausschlaggebend, weil es ja auch wirklich, du darfst nicht immer alles unterdrücken und alle Emotionen, es ist auch mal wichtig, das irgendwie rauszulassen. Ja. Und ab dem Moment merkst du ja auch irgendwie, irgendwas läuft hier gerade ein bisschen in die falsche Richtung, gerade wenn man sehr viel weint und sehr häufig, merkst du ja auch, dein Körper will dir irgendwas signalisieren. Ja. Sind ja alles auch körperliche Signale, die dir zeigen, ich sollte vielleicht was ändern.
Ja. Und dann einfach nur die Ermutigung, sich dann Hilfe zu suchen. Mhm. Egal, wie schlecht es einem geht. Es ist immer berechtigt, dass man da hingeht und dass man sich Hilfe sucht und dass man, ne, das ist ja auch ein Problem von Perfektionismus und Leistungsdruck und so, dass ich muss alles alleine schaffen. Ich muss es immer, es sind auch meine Schultern, ich kann nicht andere noch damit belästigen und so. Nein, die Leute sind da, um dir zu helfen, sie wollen dir helfen und dadurch, dass du andere um Hilfe bittest, merken die vielleicht auch noch mal mehr. Es kann ja so ein Kreislauf sein, dass man sozusagen, ja, wir alle ein bisschen verletzlicher sein, alle ein bisschen, ja, das zuzulassen.
Ich glaube, das ist auch ansteckend, wenn du dich verletzlicher zeigst und irgendwie auch ehrlicher und loyaler bist, dann merken andere Menschen, ey, vielleicht darf ich das ja auch und das ist vollkommen okay.
Ja.
Dass man auch als einzelner Mensch sehr viel auslösen kann in seinem Tun und Machen.
Mhm.
Würdest du sagen, du bist jetzt in einem guten Learning drin, wo du das alles ein bisschen besser hinbekommst?
Nein. Also man muss ja noch ehrlich sein, ich habe immer noch riesigen Leistungsdruck. Ja. Letztens meine erste Klausur geschrieben im Master und es war eine 1,3 und ich war so, scheiße, das ist eine schlechte Note und war mega unzufrieden und habe mich echt geärgert. Ich bin dann aber laufen gegangen, das war schon mal hilfreich. Ich habe dann so ein bisschen
dass man sich solche Sachen setzt und sucht,
genau,
die man dann macht. Ne?
Also mein Leistungsdruck ist nicht weg, auf keinen Fall. Der
wird wahrscheinlich auch
irgendwie bleiben.
Der gehört wahrscheinlich auch zu uns.
Und das ist vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, ich habe mich ein bisschen verbessert, klar, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist irgendwie weg. Ich habe nur vielleicht andere Strategien gefunden und ich tue jetzt ja so weise in diesem Podcast, als ob ich irgendwie die Antworten auf Leistungsdruck gefunden habe. Ja, ist nicht so. Ich habe auch viele Tage, ja, wo ich da sitze und wirklich darunter leide und mir nicht die Hilfe suche und mich nichts anderen öffne und so. Aber vielleicht könnt ihr mir den ja mal anhören, den Podcast, als wir nicht
vielleicht immer selber. Vielleicht sollen wir uns selber immer anhören als Ratgeber.
Auch ein bisschen. Aber sich selber das nochmal ein bisschen bewusst, ja, zu machen. Ja, also es ist nicht viel besser geworden, aber ich glaube, ich habe ein bisschen andere Strategien bekommen. Und auch ein Umfeld, was jetzt viel darauf achtet. Wir achten jetzt in unserem Freundeskreis da viel aufeinander, was auch eine schöne Nebeneffekt geworden ist. Ich habe das Gefühl, wir sind durch diese Zeit deutlich näher zusammengewachsen, weil wir da auch viel emotional drüber geredet haben in der Zeit. Ja, und so ein Support-System habe ich mir so ein bisschen entwickelt, um damit besser umzugehen.
Das klingt ja eigentlich erstmal nach einem guten Schritt und Weg. Und vielleicht ist es auch gut zu wissen, ich werde ja so bleiben in meiner Eigenart und in dieser ambitionierten Leistungsdruckart. Und das wird sich an sich erstmal eher nicht ändern. Weil du möchtest ja trotzdem dich irgendwie immer weiterentwickeln und höher, weiter, schneller. Dass man einfach nur versucht, okay, ich weiß, mit Sport oder der Sache kriege ich es dann besser hin. Und so, aber im Grundgerüst wird sich's grob nicht groß ändern.
Ja.
Und es ist ja auch das, also was du möchtest.
Aber ganz so pessimistisch würde ich es also vielleicht nicht sehen. Und ich will es, glaube ich, auch einfach nicht so pessimistisch sehen, um mir das...
War auch gar nicht so pessimistisch gemeint.
Vielleicht realistisch. Aber der Scheck ist ja immer halb voll.
Ja.
Also
ja.
Ich denke schon, dass man sich da verbessern kann im Laufe seines Lebens. Aber dass es halt auch wichtig ist, realistisch zu bleiben und da seine Strategien zu entwickeln.
Sehr schön. Amen. Ganz zum Schluss, bevor wir unsere Folge enden lassen, möchte ich noch eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde mit dir machen.
Oh, okay.
Entweder früh aufstehen oder spät schlafen gehen.
Spät schlafen gehen.
Warum?
Weil ich total nachteule bin.
Aber du bist heute dafür sehr früh aufgestanden, muss man sagen.
Oh, ja, das war aber nicht normal.
Und dann gleich zum Training.
Das war aber nicht normal.
Schokolade oder Chips?
Chips all the way, ja.
Immer?
Immer. Ich bin kein Schokoladenmensch tatsächlich.
Italien oder Frankreich?
Oh, Frankreich.
Da schlägt schon ein bisschen mehr das Herz für, ne?
Das hat die See.
Stimmt. Fitnessstudio oder laufen gehen?
Fitnessstudio. Da kann ich ja sonst auch laufen, wenn ich auf dem Laufband bin.
Sehr weise, sehr weise. Buch lesen oder Podcast hören?
Podcast hören, ja.
Ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort. Danke, dass du da warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Es war mir eine Freude. Danke für die Einladung.
Kann ich nur zurückgeben.
Der Marcel-Hassel-Podcast. Körper und Geist stimmen.
I have to break through this pain barrier. Otherwise, you will never get there.